Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Der Podcast, der euch die heißesten Neuerscheinungen bringt. Heute mit verwesenen Leichen, japanischen Geistern und queeren Raumschiffen. Also wenn das mal keine Anmod ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn euch das jetzt nicht heiß gemacht hat, dann kann ich euch auch nicht helfen. Aber womit ich euch helfen kann, ist meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen vorstellen, die wie jedes Mal mit mir am Start sind, die ExpertInnen für Geister und Nekrokram aus dem wunderschönen.
Wer ist wohl was? Ratet jetzt.
Live dazu geschaltet, wie immer aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü. Und was wären wir ohne ihn, den Mann aus Münster, Robin?
Hallihallöchen. Ah, da sind wir wieder vereint. Jetzt geht's los. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Nachrichtenblock, bevor wir hier in die ganzen spannenden Themen und Bücher einsteigen. Und ihr kennt uns ja als Preislisten-Podcast. Wir lieben Preislisten und auch über den folgenden Preis, über den wir jetzt sprechen, haben wir schon öfter gesprochen. Den Women's Prize for Fiction, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr ganz neu den Women's Prize for Non-Fiction. Da sind jetzt nämlich die beiden Gewinnerinnen bekannt geworden, beziehungsweise wurden ausgezeichnet. Was ist denn da los, ihr Lieben?
Ja, also der Women's Prize for Fiction, der kriegt von uns ja immer gemischte Kritiken. Manchmal ist der uns zu niedrigschwellig, manchmal ist der uns zu gefällig. Dieses Jahr waren wir recht begeistert von der Auswahl und haben sehr gespannt verfolgt, wer denn da jetzt am Ende siegreich aus diesem Battle of the Books herausgehen wird. Und im Fiction-Bereich kann ich euch versichern, dass die Wahl eine sehr gute ist, die wir uns schon mal im Hinterkopf behalten sollten für den Booker, der ja auch bald ansteht. Und zwar hat gewonnen Vivi Ganeshanandan für Brotherless Night. Ein ganz hervorragender sozialrealistischer Roman über eine junge Frau, die in den 80ern in Sri Lanka aufwächst. Dort herrschte damals Bürgerkrieg. Und unsere Erzählerin ist die Teenagerin Sashi, die davon träumt, eine Ärztin zu werden. Aber ihre tamilische Familie wird von dem ganzen Chaos des Krieges ja auseinandergerissen und schwer belastet. Ihr ältester Bruder wird getötet. Die zwei Jüngeren schließen sich dann den Tamil Tigers an, der Separatistengruppe. Und die ganze Geschichte zeigt, wie diese Belastung auf die Familie und auch auf Sashi wirkt. Insbesondere die politische Darstellung ist wahnsinnig interessant. Es klingt fast wie ein Memoir, was es nicht ist, aber viele Passagen lesen sich wie eine Reportage, was einen ganz intensiven Effekt hat und viel wird auch eingefügt aus der wahren Geschichte dieses Bürgerkriegs. Zum Beispiel der Hungerstreik von Tilepan, der hat wirklich stattgefunden, der hat sich öffentlich zu Tode gehungert aus Protest. Das wird hier wirklich über Seiten ganz intensiv geschildert und man sieht auch, wie die Separatistengruppen antreten, um Minderheiten zu schützen und später sich immer weiter zu Extremisten und Terroristen entwickeln. Also diese Kippbewegungen im Krieg, dass es immer undurchsichtiger wird. Wer ist jetzt der Gute? Wer ist jetzt der Böse? Und unsere Protagonistin Sashi kennt die ja alle noch als Kinder. Das sind ihre Bekannten aus ihren Umfeldern. Und das macht es alles sehr, sehr interessant, wie diese sich immer weiter auch zerbrechenden Gruppen, Widerstandsgruppen innerhalb Sri Lankas verbrüdern und verfeinden und wie sich das alles entwickelt. Ein richtiger Thriller mit hohem historischen Gehalt. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung, hier Brotherless Night von Vivi Ganeshanandan auszuzeichnen.
Ja, und ich kann mich dem Lob eigentlich nur anschließen, denn auch im Non-Fiction-Bereich, der ja, Robin hat es ja eingangs gesagt, in diesem Jahr das erste Mal vergeben wurde, dieser Preis für den Women's Prize, das finden wir richtig, richtig super, weil Sachbücher, ne, ihr wisst Bescheid, haben wir hier immer gerne wieder im Programm. Und gewonnen hat bei dieser Premiere auch gleich eine gute Bekannte, und zwar Naomi Klein mit ihrem Buch Doppelgänger. Das hatten wir hier damals auch schon mal ein klein wenig näher vorgestellt, als wir uns hier die Listen erstmals angeschaut hatten. Worum geht es hier? Naomi Klein, eine Aktivistin und Journalistin, die wohl eher doch dem linken Spektrum zuzuordnen ist, hat eine Doppelgängerin oder zumindest eine Frau, mit der sie häufig verwechselt ist. Die beiden haben nämlich den gleichen Vornamen, nur die andere andere Naomi. Ist Naomi Wolf ihres Zeichens eher so in Richtung Verschwörungstheoretikerin, Impfgegnerin? Ja, also eher so eine aus der Schwurbelecke, so möchte ich es mal ein bisschen platt formulieren. Und Naomi Klein hat sich also dann, nachdem sie mehrfach auf diese, in Anführungszeichen, Verwechslung angesprochen wurde, mal auf die Suche gemacht. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also es wird ja auch von der Jury gelobt als eine etwas dunkle Komödie, die also mal ganz tief reinguckt in unsere polarisierte Gesellschaft, weil Naomi Klein fragt sich, wie konnte es so weit kommen, dass diese Frau vielleicht so ähnliche Voraussetzungen so in eine völlig, völlig andere Richtung abgedriftet ist, im Gegensatz zu der Richtung, die ich gewählt habe. Und das hat sie also in diesem Buch niedergeschrieben. A Trip into the Mirror World ist dann auch gleich der Untertitel noch dazu. Naomi Klein, Doppelgänger. Sehr, sehr spannend. Kommt auch bald auf Deutsch. Hier erfährt ihr es natürlich zuerst erfahren. Wir freuen uns sehr drauf und finden es auch toll, dass dieses Buch hier gewonnen hat. Also von daher in diesem Jahr ein sehr persönlicher Women's Prize for Fiction. Ich glaube, das können wir mal so festhalten.
Ja, ja, kann man nichts sagen.
Stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das ist seit langem, dass wir das erste Mal sagen, ja, Women's Prize, wirklich Daumen hoch. Das war eine wirklich gute Entscheidung. Da hoffen wir noch, dass das die nächsten Jahre weiter so läuft. Aber wir haben ja noch eine zweite Neuigkeit hier auf dem Tableau. Und jetzt gibt es wieder Beef. Stress auf der Mess sozusagen.
Keine gute Entscheidung jetzt in dem Fall hier.
Genau so ist es. Keine Buchmesse ohne irgendwie Trouble. Ich glaube, es gibt jedes einzelne Mal Ärger, wenn die Frankfurter Buchmesse angekündigt wird. Das Gastland dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse ist Italien und da gab es jetzt wieder einen Eklat. Nämlich der zuständige Regierungskommissar für die Buchmesse, Mauro Mazza, hat den sehr bekannten und von den meisten wohl als bekanntester zeitgenössischer Autor Italiens bezeichnete Roberto Saviano nicht eingeladen. Der hat nämlich den Weltbestseller Gomorra geschrieben und wurde da für auch jahrelang von der Camorra, also von der italienischen Mafia, verfolgt. Der wurde nicht eingeladen, da gab es extrem Ärger, weil er eben nicht eingeladen wurde. Einige, mehrere AutorInnen haben ihre Bewerbung oder beziehungsweise ihre Delegation auf die Buchmesse mit der Regierung zu reisen zurückgezogen. Es gab öffentliche Kritik und im Endeffekt ist Mazza, also der Regierungskommissar, hat dann Saviano noch eingeladen später, aber der wollte dann natürlich auch nicht mehr kommen. Also es gab hier so ein ganz großes Hin und Her und das, was übrig bleibt davon oder was hier so einen Beigeschmack hat, ist das Politische. Wir leben ja in sowieso sehr extrem hochpolitisierten Zeiten und hier merkt man das auch wieder in die rechtsgerichtete italienische Regierung, dass sie bestimmte Leute eben nicht einlädt, weil Saviano eben auch ein sehr bekannter Kritiker dieses italienischen Regimes ist. Was sagt ihr denn jetzt erstmal dazu?
Ja, Saviano hat natürlich auch das Problem, dass er unter Umständen gar nicht kommen will. Also möchte, das ist diese Vermischung, genau wie du gesagt hast, Robin, zwischen Kunst und Politik. Auf der einen Seite ist natürlich die Frankfurter Buchmesse nicht angetreten, um irgendwelche politischen Positionen zu repräsentieren. Aber auch wir haben ja schon darüber berichtet, wie Delegationen von Ländern sehr wohl die Buchmesse als Plattform nutzen, um dort politische Botschaften zu verbreiten. Unser Beispiel war damals China, wo wir total fasziniert waren, was man da am Stand so alles sehen konnte. aber wenn man hier ein Land repräsentiert, ist natürlich immer die Frage, repräsentiert man die Menschen? Wer ist das dann in dem Fall überhaupt? Repräsentiert man die Kunst, die Künstlerin? Repräsentiert man die Regierung? Und das ist hier natürlich wahnsinnig schwierig, weil es ineinander fließt, weil hier vielleicht Künstler am Werk sind, die ihr Land sehr wohl repräsentieren wollen und die Kunst, die sie und ihre KollegInnen im Land hervorbringen, aber sich nicht gemein machen wollen mit der Sache der Regierung. Und wie reagiert man da eben als Künstler? Und ich glaube, den Weg zu suchen, diese Auseinandersetzung öffentlich zu führen, ist sehr produktiv hier, um genau diese Diskussion zu sehen, um zu sehen, okay, wie verhält man sich so? Also wir haben ja viele Beispiele aus der Geschichte, wo Künstler vor der Wahl standen, sich positionieren zu müssen auf die eine oder andere Weise gegenüber einer Regierung. Und hier sehen sich die Künstler in Italien jetzt auch genötigt und sie machen es eben durch eine öffentliche Diskussion, durch eine Sichtbarmachung ihrer Dilemmata. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Was meinst du, Annika?
Das finde ich grundsätzlich auch gut. Also die Frage ist natürlich wirklich, ja, weswegen wurde er ausgeladen oder nicht eingeladen, eher gesagt? Und was sind wirklich die Implikationen oder die Konsequenzen daraus? Ne? Also es riecht natürlich schon extrem nach Zensur, Wenn man zum Beispiel weiß, dass Giorgia Meloni den Saviano angezeigt hat wegen Beleidigung, dass sie dafür auch Recht bekommen hat, dass der Autor zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, also dass die beiden sich da nicht wirklich grün sind, nicht nur, weil er halt regierungskritisch sich äußert, sondern da auch noch so einen kleinen persönlichen Beef hat, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ja, muss das sein, hier Zensur hin oder her? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sicherheitsfrage, so könnte man auch argumentieren, aber unterm Strich denke ich, die Diskussion tut gut, die Diskussion tut auch der Demokratie gut, weil natürlich auch gerade solche Zensurfälle muss man klar benennen, so nach dem Motto, die Regierung, nee, der passt uns nicht, der darf da nicht hinkommen. Das geht natürlich auch nicht. Und die ganzen anderen Themen werden ja dann automatisch in der Diskussion mit abgebildet. Also von daher auf jeden Fall spannend, wenn auch nicht ganz so erfreulich. Also andere Gründe, darüber zu diskutieren, wären sicherlich willkommener gewesen, als das, was hier so ein bisschen nach, regierungsgewollter Repräsentanz riecht.
Ja, ich muss sagen, mich wundert das jetzt gar nicht mehr. Ich meine, die Buchmesse, vor allem die Frankfurter Buchmesse, ist ja auch eher so ein Marketing-Tool. Es geht viel darum, sich zu vernetzen.
Robin, schon völlig aufgegeben.
Ja, Entschuldigung, ich bin mittlerweile ein bisschen auch desillusioniert von diesem ganzen Kram, weil wir berichten da seit Jahren drüber. Es gab auf der Frankfurter Buchmesse Ärger wegen den rechten Verlagen, dass die, erst wurden sie mitten auf der Messe zugelassen, dann wurden sie in einen extra Bereich gepackt. Also alles eher so mittelgut. Andererseits ist die Frankfurter Buchmesse eben auch dafür da, verschiedene Meinungen. Ich finde da jetzt nicht, dass die Hass eine Meinung ist, aber ne, ihr wisst, was ich meine, so, dass man eben verschiedene Meinungen zulassen muss und dass man bei solchen Gastlanden eben auch diesen Regierungen eben die Freiheit lassen muss, den einzuladen, den sie wollen. Und wenn sie dann halt eben jemanden haben, der regimekritisch ist oder beziehungsweise regierungskritisch ist, wie der Autor Roberto Saviano, dann dürfen sie natürlich theoretisch entscheiden, das nicht zu machen. Aber sowas finde ich dann immer gut, wenn sowas transparent gemacht wird und deswegen auch man eben diskutieren kann darüber, weil genau solche Mechanismen ja auch irgendwie wichtig sind für den politischen Diskurs, den wir führen. Wen können wir einladen, beziehungsweise wo sieht man halt Zensurmechanismen, die eingesetzt werden, um sich vielleicht nicht schlecht im Ausland zu präsentieren oder beziehungsweise zumindest schon mal niemanden mitzunehmen, der vielleicht irgendwie schlecht über die Regierung redet. Das sagt ja auch einiges aus. Und das finde ich eigentlich deswegen interessant. Sagen wir es mal so. Ich finde es nicht gut. Ich finde es auch irgendwie recht bezeichnend für die italienische Regierung, aber ich finde es gut, dass man eben darüber diskutiert, wie wir es jetzt eben gerade machen. Und ich finde, dass solche Transparenzen, also dass solche Dinge auch eben transparent gezeigt werden müssen, damit man eben da vernünftig drüber diskutieren kann und dann eben vielleicht auch solche Mechanismen auch sieht. So, und die italienische Regierung hat ja auch 3 AutorInnen vorne, also als ihre HauptautorInnen präsentieren lassen, die halt wirklich gar nicht regierungskritisch sind, die auf jeden Fall gar nichts gegen die Regierung sagen. Und das sagt eben ja auch wieder einiges aus. Ne? Also ja, vielen Dank, dass Sie zu meinem TED-Talk gekommen sind. Ne?
Ja, aber das macht eine andere interessante Diskussion auf, die wir jetzt nicht komplett zu Ende führen können, weil sonst läuft diese Show aus dem Ruder, bevor wir das erste Buch gesprochen haben. Aber wozu ist die Frankfurter Buchmesse gut? Das ist ja die Frage, die du jetzt hinten dran gestellt hast. Und ich finde, das ist eine extremst berechtigte Frage. Klar, es ist eine Werbeveranstaltung. Wir sind ja auch ein Podcast, der sagt, Leute, die Bücher schreiben und die Bücher verlegen, sollen auch Geld verdienen. Das ist ja immer das Problem in der Kultur- und Kreativwirtschaft, dass die Leute ausgebeutet werden. Stichwort, du kannst ja bei uns lesen, das gibt dir Exposure oder so. Das ist genau das, was wir nicht wollen, weil Kunst zu machen ist ein Beruf und Berufe sollen bezahlt werden. Und wenn wir viele Künstler wollen in diesem Land, die gute Kunst machen, müssen die auch gut was verdienen und nicht sagen, es ist aber viel attraktiver für mich, Bankangestellter zu werden, Ciao Kakao. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Und dafür ist die Buchmesse gut, aber klar, man darf dann natürlich auch nicht von dieser Buchmesse Dinge erwarten, für die sie gar nicht da ist. Und ich finde es recht geschickt, dass diese Aufmerksamkeitsmaschine Buchmesse ja auch von den Autoren, die nicht kommen, trotzdem genauso genutzt wird, nämlich als Aufmerksamkeitsmaschine. Daumen hoch.
Ja, wie immer ein spannendes Thema. Wie gesagt, es vergeht halt einfach keine Buchmesse, wo es nicht irgendwie Stress gibt. Aber ey, Content.
Stress gleich Content.
Stress gleich Content für uns. So, liebe Leute, damit kommen wir doch zum ersten Buch dieser Folge unter dem Schlagwort queere Raumschiffe, um jetzt mal aufs Intro wieder zu verweisen. Maike, darf's vorstellen? Jetzt wird's nämlich richtig abgefahren.
Ja, und zwar ist das hier jetzt unser Beitrag zur Euro, die gerade läuft, zur Fußball-EM. Wir haben hier jetzt nämlich ein Buch am Start, in dem die 2 großen deutschsprachigen Franz vorkommen. Jedenfalls Franz Beckenbauer ne? und Franz Kafka, um den es bei uns ja schon letztes Mal ging. Diese beiden sind prominente Figuren in Isabel Weidners Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken. Isabel Weidner ist nicht binär. Wir wollen hier viele queere Stimmen in unserem Podcast haben und haben ja auch schon einige nicht-binäre AutorInnen hier vorgestellt. Ich möchte nur als Disclaimer dem Ganzen voranstellen, dass wir in unserer Diskussion uns natürlich bemühen werden, die richtigen Pronomen hier zu verwenden. Es aber unter Umständen vorkommen kann, dass wir aus Versehen mal ein falsches Pronomen da reinwandern lassen. Wir möchten aber nicht aus Angst davor, dass dann irgendjemand uns eine böse Mail schreibt und uns unterstellt, uns würde das ja alles nicht interessieren oder so, aus Angst also davor, jetzt einfach hier über diese Bücher nicht mehr zu sprechen. Wir lernen das hier jetzt also gemeinsam. Kommt bitte alle damit klar. Wir haben uns stets redlich bemüht, ne? Also, Isabel Weidner wurde geboren im Schwarzwald und ist eine deutsch-britische Autorin und Kulturtheoretikerin. Und Weidner lebt mittlerweile in London. Weidner hat 2020 den Internationalen Literaturpreis gewonnen für Gordy Borbel, auf Deutsch Geile Deko. Wir erinnern uns an die Kontroverse, um die es, glaube ich, auch letzte Woche ging, im Jahr 2023, über diesen Preis im Haus der Kulturen. Weidner hat ihn also auch schon unter dem Gürtel. Dann hat Weidner außerdem mit diesem Buch, über das wir jetzt sprechen, vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, 2021 den Goldsmith-Preis gewonnen. Und wie Annika schon vor einigen Wochen treffend sagte, als wir dieses Buch im Programm entdeckten, oh, da wissen wir ja, was auf uns zukommt beim Goldsmith-Preis. Und genauso ist es auch, denn das ist ein Preis für experimentelle Literatur und die meinen experimentell ernst. Also da fliegt uns gleich sprachlich, ästhetisch richtig der Kopf weg. Macht euch auf was gefasst. Ein besonderes Anliegen von Weidner ist die Sichtbarmachung innovativer, queerer Literatur. Zum Beispiel ist Weidner auch Herausgeberin von Liberating the Canon, an Anthology of Innovative Literature. Also Weidner setzt sich sehr stark ein und forscht sehr stark und schreibt diese innovativen, queeren Literaturen und hat es damit schon zu einiger Bekanntheit gebracht. Bevor wir hier nun über den Plot sprechen, möchte ich sofort ein Shoutout geben an die Übersetzerin Anne Cotton. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was die hier durchgezogen hat, um diese ästhetisch anspruchsvolle Sprache von Weidner ins Deutsche zu übersetzen. Ihr könnt euch vorstellen, die queeren Charaktere im Original haben natürlich als Pronomen they. Das kann man im Deutschen nicht so einfach übernehmen. Was Cotton hier gemacht hat, ist, sie arbeitet mit dem sogenannten polnischen Gendering. Das heißt, die Buchstaben, die man braucht, um Gender in der Grammatik zu bilden, werden angefügt vorne im Wort oder hinten im Wort, und zwar in einer zufälligen Reihenfolge. Man muss sich jetzt nicht allzu doll fürchten, sie fügt die Endungen immer in der gleichen Reihenfolge an, sodass man sich nach 2-3 Seiten recht schnell orientiert hat. Aber das führt natürlich zu einem Effekt, der im ersten Moment, wenn man es nicht kennt, als Verfremdungseffekt funktioniert. Man denkt sich, oh, was ist denn hier los? Da ist kein Gender-Sternchen, ist kein Day. Da sind auf einmal Buchstabenreihenfolgen angehängt. Aber das führt zu dieser Entautomatisierung der Sprache. Wir nehmen ja Sprachdarstellungen als selbstverständlich wahr. Und die Lösung von Anne Cotton führt dazu, dass wir jedes Mal darauf aufmerksam gemacht werden, wie stark Gender in Sprache repräsentiert ist und dass man das Binäre in der Sprache aufbrechen kann. Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel zur Theorie und dem Hintergrund des Buches gesagt, aber ich halte das für notwendig, und viel zum Inhalt können wir auch noch in der Diskussion sagen. Paar Punkte aber, worum es hier auf der Plot-Ebene geht. Das Ganze ist ein lustiges Buch über Gewalt gegen queere Menschen und Othering. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um Gender, Race, Klasse, Sexualität. Es geht um Gewalt, die durch den Staat systemisch ausgeübt wird gegenüber gender-nonconforming Personen, gegen Menschen aus der Arbeiterklasse, auch gegen schwarze Menschen. Und das alles wird umgesetzt in einem schnellen, verrückten, surrealen Plot. Also wir haben sehr ernste und auch sehr klare politische Botschaften, die uns aber verspielt und wild präsentiert werden. Unsere Hauptfigur heißt Sterling Beckenbauer. Sterling, eine nicht-binäre Person, ist das Kind von Franz Beckenbauer, der, wie wir alle wissen, ein schwuler Fußballspieler ist, der an AIDS gestorben ist, zumindest in Weidners Variante. Sterling ist befreundet mit Tschatschki Smog, die sind beide 37 und betreiben ein Antitheaterprogramm, das über Patreon finanziert wird. Es geht also ganz viel um intersektionale Artformen, Performance Art und so weiter. Eines Tages geht Sterling, die auch einen Migrationshintergrund hat, also Non-Binary und Immigrantin, die Straße runter und wird auf einmal attackiert. Sterling wird also Opfer von Gewalt gegen queere Menschen. Das wird experimentell dargestellt als Stierkampf, an dem sie unfreiwillig teilnehmen muss. Man hat also quasi Matadores und Sterling wird angegriffen. Bis irgendwann, wir haben hier ja einen Fußballroman, ein Schiedsrichter auftaucht, der Rodney heißt und das alles unterbricht, indem er einfach mal die rote Karte zeigt. Das ist also das Ausgangsereignis, dieser Angriff auf Sterling. Nun passiert aber was Kafkaeskes, denn Sterling muss vor Gericht. Das alles eine große Hommage vor der Prozess von Franz Kafka. Sterling, das Opfer, wird angeklagt und ist einem irren bürokratischen Apparat ausgeliefert. Doch zum Glück hat Sterling ihre Freundinnen, Rodney, den Schiedsrichter und auch Tschatschki, gemeinsam besteigen sie, wie sollte es anders sein, ein UFO und suchen nach einem Sexarbeiter namens Elesin, der die Matadores gestellt hat. Gemeinsam wollen sie den Vorfall aufarbeiten. Jetzt könnte ich noch was über Elesin erzählen, das machen wir nachher, sonst platzt euch jetzt schon die Birne. Wir haben ganz viel innovative Sprache, wir haben Menschen, die als Tiere dargestellt werden. Wir haben jede Menge Metaphern, die als echte Plot-Devices fungieren. Wir haben Surrealismus en masse, wir haben die Montage mit echten Ereignissen. Also Justin Fashanu spielt eine Rolle. Das war der erste Fußballspieler, der sich öffentlich als schwul geoutet hat und später sich auch umgebracht hat. Der Sexarbeiter und Aktivist Thierry Schaffhauser spielt eine Rolle. Ganz viele echte Kunstwerke. Hieronymus Bosch kommt vor. Echte Performance Art. Die Beach Boys. Gemälde. Echte Fußballteams. Mehmet Scholl. Also ein absoluter Wahnsinn. Ich höre jetzt einfach mal auf, weil ich habe das Gefühl, obwohl ich hier nur an der Oberfläche gekratzt habe, von dem, was Weidner uns hier liefert, habe ich schon unglaublich viel gesagt. Annika Robben, gebt ihr noch eure 5 Cent, 10 Cent oder vielleicht auch mehrere Euro zu diesem unglaublich herausfordernden und spannenden Buch von Isabel Weidner. Das aber erfordert, dass man als Leserin willig ist, sich in diese Bedeutungsebenen und in diesen Surrealismus wirklich reinfallen zu lassen.
Ja, lass mal den Klingelbeutel rumgehen, Maike.
Wer bietet mehr?
Also du hast es ja schon eingangs gesagt oder mich zitiert. Man weiß, worauf man sich einlässt oder was man zu erwarten hat. Und da bin ich dem Goldsmith-Preis auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ne? Weil genau wie du es gesagt hast, das ist für mich schon sehr, sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. Aber das gehört auch mal dazu. Und ich verlasse meine Komfortzone auch sehr, sehr gerne mal und stürze mich dann auf was, was wirklich schon sehr experimentell ist. Ich wollte es nur noch mal betonen, haben, damit ihr auch wirklich da draußen wisst, worauf ihr euch einlasst. Aber dieses Buch kann auch gewissermaßen Spaß machen oder beziehungsweise vielleicht war das für mich der große Vorteil. Plot hast du schon sehr gut versucht zusammenzufassen, liebe Maike.
Ich glaube, ich habe gekämpft.
Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es ist wirklich sehr, sehr abgedreht. Aber was für mich spannend war, weil ich brauche ja eigentlich immer so ein gewisses Plot-Grundgerüst, um mich daran entlang zu hangeln. Hier hatte ich aber wirklich einige Themen, die dann wieder sehr nah an meiner Komfortzone dran waren und in die ich mich da gut reinhauen konnte. Und ich fand auch die Bilder sehr stark, also dieses ganze Motto des Stierkampfes. Das ist ja so ein bisschen der Auftakt von der Geschichte hier und zieht sich auch immer wieder durch. Und überhaupt dieses Bild an und für sich nennt sich Stierkampf, ist ja aber überhaupt kein Kampf, weil am Ende stirbt ja immer der Stier, so oder so. Mhm. Ne? Also das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, dieser erste Gedankenfilter, den man hier anlegt. Und dann hangelt man sich da durch, mehr oder weniger. Ja, es erfordert Arbeit, das ist überhaupt keine Frage. Es ist ziemlich abgedreht, es ist aber teils auch sehr unterhaltsam, weil es halt auch wirklich teils erschreckende Einblicke in die Community gibt, worunter diese Menschen besonders nochmal leiden in Sachen Diskriminierung und auch Gewalt, die sie erfahren. Also das kam schon wirklich sehr gut rüber und wie gesagt, die Szenen oder die Themen, in die mich da so ein bisschen eingrasen konnte, die fand ich auch wirklich gut umgesetzt. Das ist natürlich zum einen das ganze große Thema Fußball. Justin Fashanu hast du gerade schon erwähnt, Maike, das war ja nicht nur der Erste, der sich während seiner aktiven Karriere der erste Fußballer geoutet hat. Er war ja auch noch schwarz, das kam ja auch noch erschwerend hinzu, also sozusagen doppelt diskriminiert. Und Fußball, also da müssen wir gar nicht drüber reden, ist und war schon immer politisch. Das sieht man ja jetzt auch wieder nicht nur durch diese komischen UEFAs und FIFAs, die da dahinter stecken und nur schmutzige Politik betreiben, sondern man sieht es ja auch allein schon was wir hier auch zu Lande für Hoffnung in das derzeit laufende Turnier setzen, so nach dem Motto, das kann die Stimmung einfach auch verändern, ne? Wenn die deutsche Mannschaft gut spielt, alle sind gut drauf. Vorher noch unsägliche Umfragen, 20% sagen, die sind nicht deutsch genug, aber wenn Musiala dann ein Tor schießt, dann jubeln trotzdem alle. Also da kann schon einiges passieren. Und da gibt es ja auch wirklich spannende Literatur zu, die das mal aufzeigt. Franklin Furr fällt mir da ein, wie politisch der Fußball ist. Aber auch andere Themen. Beach Boys fiel hier auch einmal kurz. Da kann man sich auch mal reinhacken. Brian Wilson und seine psychischen Probleme. Das wird ja auch sehr interessant parallel geführt. Love and Mercy, auch ein toller Film, der das alles mal schildert. Also da waren schon wirklich so einige Anhaltspunkte, die es mir leicht gemacht haben, weil es halt wirklich sonst nicht so meinem Leseempfinden entspricht. Und da muss ich leider jetzt noch so ein bisschen doch nochmal vom Gas runtergehen hier ganz am Ende mit von meiner kleinen Meinung. Also ich hatte tatsächlich große Probleme mit dem polnischen Gendering. Also das vorweg, wir sind hier der genderpositive Podcast, überhaupt keine Frage. Maike hat es ja schon gesagt, wir versuchen es wirklich immer gut zu machen. Wir wollen alle Menschen ansprechen, wir wollen alle inkludieren, wir wollen, dass auch alle gesehen werden und gehört werden. Selbstverständlich, das ist für uns überhaupt keine Frage. Und auch von mir Kudos an die Übersetzerin, wie sie das gemacht hat. Das ist eine Riesenarbeit und natürlich bietet das Deutsche auch nicht die Möglichkeiten, die das Englische, also mit they und them, bietet, weil wir da keine eigene Form haben. Aber nichtsdestotrotz, mir war es am Ende des Tages wirklich zu wenig strukturiert, diese Variante des polnischen Genderings. Also wenn man dann wirklich teilweise das Gefühl hat, es ist zu willkürlich. Es hat mich einfach immer wieder rausgerissen beim Lesefluss. Vielleicht bin ich da auch als, so ein bisschen Linguistin, ein bisschen sehr konservativ, was das angeht. Das mag sein, mein persönliches Empfinden. Aber ich fand es doch leider dann am Ende des Tages ein bisschen zu anstrengend. Auch wenn natürlich die ästhetische Struktur und auch der Gedanke dahinter, alle Daumen hoch. Aber ich würde dann doch eher andere Genderform, Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt und so weiter. Die sind zwar unterschiedlich von der Zeichenart her, aber die dahinterliegende Struktur, vielleicht weil es auch gewohnter ist, mich hat es dann doch leider zu sehr rausgerissen. Robin, wie hast du das gesehen?
Ja, ich schmeiße jetzt erstmal
ein bisschen. Hast du auch was genau für den Klingelbeutel?
Ja, genau. Ich schmeiße jetzt erstmal wieder ein bisschen Zuckerbrot in den Klingelbeutel hier.
Robin, ich finde, wir sollten dringend mal betonen, wie innovativ hier diese politischen Themen ästhetisch verpackt werden. Also solche Dinge wie Gewalt gegen queere Menschen oder systemische Gewalt des Staates gegen queere Menschen oder wie quasi die Leute angegriffen werden. Man weiß genau, es ist wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status, aber es wird immer irgendein Käse vorgeschoben.
Sie sind die Stiere.
Sie sind die Stiere, genau. Mhm. Robin, ich weiß, dir hat besonders die ästhetische Verarbeitung gefallen. Ich will jetzt was Gutes hören über das Buch.
Ja, genau. Genau so wollte ich anfangen. Also dieses Buch steigt ein und haut einen mit dem Quirkindes-Hammer volle Kanne in die Fresse. So, und zwar von Anfang, von Seite 1 an, da gibt's nicht kein richtiges Intro. Nein, das geht direkt in die Vollen, das Buch. Und das finde ich natürlich geil, ne? Weil experimentelle Literatur soll den Leser, die Leserin verstören. Das soll ungewöhnlich ästhetisch anfangen. Das soll vielleicht auch verwirren. So. Und das ist genau das, was das Buch von Anfang an macht. Aber immer wieder werden eben diese Themen, die du gerade angesprochen hast, die politischen Themen, die gesellschaftlichen Themen, immer unfassbar gut ästhetisch und auch humoristisch verpackt, muss man ja auch mal sagen. Dieses Buch ist unfassbar witzig an vielen Stellen. Da sitzt dann auch irgendwann eine Regierungsangestellte in einem Kleiderschrank und verhaut einen mit einer Peitsche.
Ja, das gefällt dem Robin wieder.
Das hat mir auch gefallen. Das hat mir auch gefallen.
Ja, sowas, das sind halt so Szenen, die sind super interessant. Und auch der Richter, der zwischendurch gezeigt wird, der dann so ein riesiger, komischer Vogel ist, der aussieht wie so ein Geier und dann Menschen frisst und die dann aber komplett wieder ausscheidet und die unten in so einen Vorraum schmeißt. Also das sind wirklich Szenen, da habe ich echt gedacht so, Alter, jetzt geht's hier richtig ab. So, da ist wirklich wie ein Fiebertraum. Aber die dahinterliegenden politischen, gesellschaftlichen Themen sind natürlich unfassbar gut verarbeitet hier, weil es eben doch relativ offensichtlich ist, wenn man sich mal ein bisschen einliest oder wenn man so ein bisschen hinter dieses Quirkiness, dieses Flashige steigt und merkt so, okay, hier wird aber eben eine sehr interessante Geschichte über Unterdrückung erzählt, über Rassismus erzählt, über Queerenfeindlichkeit erzählt, denen die ProtagonistInnen tagtäglich ausgesetzt sind und auch immer wieder das gezeigt wird, wie diese Mechanismen auch funktioniert, die dann eingesperrt werden, die einfach ohne Grund eingesperrt werden, wo dann Schauprozesse gemacht werden, wo dann mittendrin der Ankläger ausgetauscht wird und auf einmal sitzt da ein ganz anderer, der damit gar nichts zu tun hat. Also das sind so interessante Plotpoints oder beziehungsweise thematischen Verbindungen, die hier metaphorisch unfassbar gut aufgeladen sind. Also es ist wirklich sprachlich sehr, sehr auf sehr hohem Niveau. Es wird auch viel mit Farbkomposition gearbeitet. Es hat so makabere Bilder, also das sind düstere Bilder. Das sind alles Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Es geht hier um auch familiäre Traumata zum Teil, die aufgearbeitet werden, weil, kleiner Plotpoint oder kleiner Spoiler, Sterling ist natürlich nicht das Kind von Fritz Beckenbauer, ne?
Nicht?
Oh, Robin!
Oh, der Spoiler-King!
Entschuldigung. Ja, aber solche Sachen werden hier auch aufgearbeitet, eben die Unterdrückung teilweise in den eigenen Familien. Und das wird auch bei anderen Charakteren gemacht. Also das fand ich hier sehr, sehr geil gemacht. Vor allem, weil halt hier Sci-Fi, da gibt es auch Zeitreise. Zeitreise haben wir noch gar nicht erwähnt. Da wird dann ein Kostüm zum Schlüssel, um Zeitreise freizuschalten. Also hier geht's richtig ab. Wenn man richtig Bock auf was Flashiges, auf was Neues, auf was Experimentelles hat, dann sollte man hier auf jeden Fall zugreifen. Jetzt schmeiße ich aber auch noch ein bisschen Salz in den Klingelbeutel, weil es teilweise, zumindest für meine Verhältnisse, und ich liebe ja eigentlich experimentelle Literatur, manchmal ein bisschen drüber war, ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen die Messlatte zu hoch gehangen, weil man doch, es gibt ganz viele Nebengeschichten, die auch erzählt werden und auch viele reale Geschichten, die in diesen metaphorischen Clusterfuck, nenne ich es mal, reingearbeitet werden. Und ich meine das hier positiv Clusterfuck. Und man kommt ab und zu immer mal wieder durcheinander. Es lag bei mir auch zum einen an dieser Gender-Sprache, Annika, da gebe ich dir auch recht. Also es war mir teilweise auch, es hat mich immer wieder so zum Stolpern gebracht während des Lesens. Man versucht da so ein bisschen drüber zu lesen, aber es war doch manchmal ein bisschen schwer oder beziehungsweise auch einfach drüber gestolpert. So, ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich finde es immer gut, wenn man versucht, irgendwie Geschlechteridentität eben vernünftig sprachlich zu verarbeiten. Ich finde, das hat die Übersetzung hier auch wirklich toll gemacht. Aber ich fand es trotzdem auch schwer zu lesen. Bin ich auch vielleicht ein bisschen konservativ. Aber das, was ich sagen wollte, ist, dass es halt sehr, sehr viel nach links und rechts wegdriftet. Also es gibt Teile der Geschichte, die werden relativ stringent erzählt. Da weiß man dann auch zwischendurch, was mit diesen Metaphern gemeint ist oder kann da irgendwann dann hinterblicken, was damit gemeint sein soll. Aber ich fand, es ist doch sehr, sehr viel Inhalt beziehungsweise sehr, sehr viel auch Geschichten, die damit nichts zu tun haben, die hier erzählt werden. Und das hat mich immer mal wieder rausgezogen, beziehungsweise war es für mich hinterher schwierig, dieses Puzzle zusammenzukriegen. Aber ich glaube, dafür ist die Autorin auch nicht angetreten. Also ich glaube, ich habe hier gerade einen Kritikpunkt, den die Autorin auch gar nicht sagen wollte. Das hat mich nur persönlich ein bisschen aus dem Buch rausgezogen.
Ja, also ich finde es so spannend, mit euch über das Ding hier zu reden, weil mich hat es gar nicht rausgezogen, muss ich sagen. Also ich war nach 2, 3 Seiten war ich drin und die Sprache aufbrechen hat für mich so gut funktioniert, weil es eben Räume aufmacht, weil halt diese binäre Denke unsere Grundeinstellung ist und das wird hier komplett aufgehoben und ich fand es so amüsant und so erfrischend, das zu lesen. Das ist wahrscheinlich ein sehr individueller Eindruck und man muss es ausprobieren, wie es auf einen selbst wirkt. Ich fand es auch gar nicht disorientierend. Klar, das ganze Ding an sich ist herausfordernd auf der Plot-Ebene, diese Zeitsprünge, Robin, du hast es gerade auch nochmal herausgearbeitet, die sind nicht so einfach, denen zu folgen, da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Und was ich auch nochmal betonen will, ich habe das eben am Ende meiner Rezension nur ganz kurz alles nochmal schnell hier auf den Haufen der Informationen draufgeworfen. Ich liebe es ja auch, wenn Bücher als Mosaik angelegt sind und da lauter kleine Brotgruben versteckt sind, denen man folgen kann in alle möglichen Richtungen. Also dieser Freund Elesin, der heißt Elesin Colescott, weil er als Figur basiert auf einem Gemälde, das wiederum basiert auf einer Skulptur, das die wiederum gezeigt wird auf einem Beach Boys Cover. Und dann kommt ganz viel Beach Boys Metaphorik vor. Und so geht es die ganze Zeit. Es ist ein Buch voller Recherche Rabbit Holes. Auch diese Hieronymus Bosch Nummern, die da laufen oder die Outfits, die die Figuren anhaben.
Oh ja.
Die gibt es wirklich. Also das sind echte Designer. Und ich gebe das jetzt mal euch vorab. Ich hätte es auch gerne vorab gehabt und gewusst. Hintendran hat Isabel Weidner ein Verzeichnis gehängt, Referenzverzeichnis. Da kann man diesen Rabbit Holes direkt nachgehen. Also sie hat uns Hinweise als Lesern gegeben, auf was sie sich direkt bezieht. Und das kann man einfach bei Google eingeben. Also teilweise werden da auch Fußballspiele wiedergegeben, die auf echten Fußballspielen basieren. Das ist ein Wahnsinn, mit wie viel Liebe zum Detail das hier alles durchgearbeitet wird und wie klar man wichtige politische Botschaften in einem Text verpacken kann, der als Text eben beweist, dass dieses Aufbrechen der Konvention nicht bedrohend ist, sondern dass es Räume öffnet, dass es bunt ist, verspielt ist, surreal ist, in der ästhetischen Form die Vorurteile widerlegt. Also nicht nur auf Form der Botschaft, sondern in der ästhetischen Form selbst. Und ich verstehe absolut, warum Isabel Weidner so viel Erfolg hat. Also ich habe darüber auch mal mit einem Professor für queeres Theater gesprochen, der gesagt hat, ja, da ist ganz viel queere Theorie drin, da ging es um geile Deko und das kenne ich alles schon und das habe ich auch schon gelehrt und das ist ganz wichtig und so. Also ich glaube, für diejenigen unter euch, die nicht nur in feministischer Theorie, sondern auch in Gender- und queerer Theorie gestellt sind, ist hier noch jede Menge drin, das uns unter Umständen sogar entgeht. Und Weidner steht ja auch dafür, die wissenschaftliche Untersuchung in Form der Literatur durchführen zu können. Also Research, Wissenschaft und Erzählung eng zu führen und miteinander in Austausch zu bringen. Das merkt man auch in diesem Buch. Ich könnte jetzt noch 4 Stunden gute Sachen über dieses Buch sagen. Ihr könntet wahrscheinlich auch noch 4 Stunden, zumindest interessante Sachen, ihr fand es ja nicht ganz so toll wie ich, aber zumindest interessante Sachen über dieses Buch sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da steckt so viel drin. Man könnte jetzt einzelne Szenen auseinandernehmen und sich auch überlegen, wie kann man das interpretatorisch zusammenklamüsern? Was könnte das bedeuten? Also da kann man wirklich, wirklich viel finden. Also da ist viel drin in diesem Buch. Das ist natürlich seine größte Stärke, aber auch in meinen Augen seine größte Schwäche. So, da muss man wissen, ob man sich darauf einlassen möchte. Aber wenn man das tut, dann ist man hier auf jeden Fall, hat man hier eine wirklich tolle Zeit. Also Maike, erzähl doch mal unserer ZuhörerInnen, wo sie sich dieses quirky Clusterfuck-Fest reinziehen können.
Das ist der Blurb, der hätte hinten draufstehen sollen. Ein quirky Clusterfuck-Fest, Robin Schneefug, Papierstau-Podcast. Okay, Isabel Weidner und die unfassbar großartige Übersetzerin Ann Cotton präsentieren uns Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, erschienen bei unseren FreundInnen von Dumont, kostet das Ganze im Hardcover 24 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 22,99.
Sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge mit dem Schlagwort verwesende Leichen. Oh, jetzt geht's hier richtig los. Annika, was hast du dabei? Verschockier mal uns und unsere ZuhörerInnen.
Ich habe da mal was Schönes vorbereitet. Ja, Robin hat tatsächlich nicht so viel versprochen. Eine Leiche spielt im nun folgenden Roman tatsächlich eine große Rolle. Es handelt sich um Bleib. Das ist der neue Roman von Adeline Dieudonné, eine belgische Autorin, die wir hier schon mal mit ihrem Romandebüt Das wirkliche Leben im Programm hatten in Folge 106. Hört gerne nochmal rein. Wir waren da nicht so begeistert, eher so ein bisschen, naja, mittelmäßig. Und ich war auch so ein bisschen am Zögern, ob ich mir jetzt hier das neue Buch nochmal reintue oder nicht. Dann habe ich allerdings daran gedacht, ihr wisst, wir lesen viel, wir stellen viele Bücher vor. Nicht alles bleibt in Erinnerung, aber bei diesem ersten Buch von Adeline Dieudonné ist mir ein Baum mit ganz vielen ausgewilderten Wellensittich in Erinnerung geblieben. Eine kleine Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt und das ist ja auch was, wenn so ein Buch so eine Szene festschreibt. Also deswegen habe ich gedacht, geben wir ihr nochmal eine Chance, schauen wir mal, was jetzt hier im neuen Buch passiert. Und ja, da haben wir es halt gleich mit einer Leiche zu tun. Und zwar ist das das Problem der Protagonistin. Das ist hier eine namenlose Frau, Anfang 40, sie ist alleinerziehende Mutter, Tochter ist gerade erwachsen geworden und sie befindet sich gerade in einem heimlichen Liebeswochenende mit ihrem geliebten M, mit dem sie also schon seit 8 Jahren eine ziemlich innige Beziehung hat, meistens wenige geklaute Stunden, er ist verheiratet und ab und zu mal schaffen sie es halt, sich zu einem romantischen Getaway in einem Chalet am See in den französischen Alpen zurückzuziehen. So also auch jetzt. Und dann passiert also ein tragisches Unglück und M stirbt. Das ist ein Unfall, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist er tot und die Protagonistin also wirklich am Boden zerstört. Und sie kann nicht loslassen. Also sie kann nicht nur mit der Situation nicht umgehen, sondern sie kann nicht loslassen und will nicht von ihrem Geliebten lassen, den sie ja nun endgültig loslassen muss eigentlich. Er ist ja halt tot und hat ja auch eine Frau und einen Sohn. Aber sie möchte also diese letzten Momente noch ein bisschen auskosten. Und ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Es entspinnt sich ein irrer Roadtrip mit also dieser Leiche im Gepäck sozusagen, der am Ende dieser Roadtrip zu einer Feuerheilerin führt. Das klingt jetzt also alles sehr mystisch und crazy. Aber während dieser Roadtrip passiert, also während die Handlung langsam voranschreitet, erfahren wir, die Lesenden, rückblickartig viel aus der Vergangenheit der Protagonistin. Es geht also um ihre vergangenen Beziehungen, es geht um ihren ersten Mann, der auch Vater ihrer Tochter ist. Es geht um andere Beziehungen, mit denen sie ja so ihr Leben verbracht hat, was sie daraus gelernt hat, wie sie dort teilweise behandelt wurde, gerade bei ihrem ersten Ehemann, einem Mann, der sehr, sehr konservative Lebensvorstellungen hatte und sie ja nicht zwar gewalttätig behandelt hat, aber sie psychisch klein gehalten hat. Sie beschreibt sich da selbst in dieser Lebensphase als eine weiche, fast flüssige Masse. Und erst die spätere Beziehung zu M, zu diesem also jetzt kürzlich verstorbenen Geliebten, hat sie da gewissermaßen emanzipiert. Wir haben es hier also mit einer ganzen Menge Themen zu tun. Es geht natürlich sehr viel um feministische Themen. Es geht gerade oft durch diese Rückblicksszenen um die Erziehung von Mädchen, geschlechterspezifische Erziehung und was die teilweise macht, also Stichwort sei ein Liebesmädchen, gefalle immer allen, das, was familiär und auch gesellschaftlich so vorgelebt wird. Wir erfahren auch viel, dass es in ihrer eigenen Familie ein ja, wiederkehrendes Schema ist, obwohl sich die Frauen da eigentlich immer ganz gut behauptet haben, werden immer die Männer dann als, ja, sie brauchen sie. Sie sind der Messias, die Männer, wir brauchen euch, damit wir wissen, wo es lang geht. Und es hat also auch lange gedauert, bis sich die Protagonistin von diesem Denken befreit hatte. Also Gewalt gegen Frauen, vor allem psychisch und emotional, spielt hier eine Rolle und auch am Ende so ein bisschen magischer Realismus. Ich habe es gerade schon angedeutet, eine Feuerheilerin spielt da eine Rolle. Das kann man aber auch relativ realistisch lesen, als einfach auch in Anführungszeichen nur ein anderer von vielen Frauentypen, die hier vorgestellt werden. Das Besondere an diesem Roman, neben diesem doch ziemlich irren Plot eigentlich, ist vor allem die Form, denn wir haben es hier mit einem Briefroman zu tun. Der ganze Roman besteht aus zwei Briefen, die die Protagonistin schreibt, in denen sie halt diese ganze Geschichte erzählt. Und zwar schreibt sie diese Briefe an die Frau ihres Geliebten, die im ersten Brief noch gar nicht weiß, was passiert ist. Später schreibt sie ihr nochmal einen zweiten und da werden natürlich auch nochmal ganz andere Themen verhandelt. Da geht es darum, die Protagonistin sagt, sie will keine Konkurrenz, keinen Wettbewerb, aber wie verhält sie sich zu dieser Frau des Geliebten, die den Geliebten ja in einer ganz anderen Rolle kennengelernt hat, im Alltag, als Ehemann, als Vater. Und sie, die Protagonistin, halt eine andere Seite von ihm kannte und sie versucht jetzt so ein bisschen als Wiedergutmachung diese Seite der Frau im Brief irgendwie mitzuteilen. Das ist also hier die Komposition, die Adeline Dieudonné hier anbietet in ihrem zweiten Roman. Beim letzten Buch, beim Debüt, hatten wir unter anderem bemängelt, dass es sehr, sehr ja auf die Gewalt fokussiert war, teilweise etwas zu viel. Ihr wisst, dass wir hier natürlich ein großes Herz für transgressive Literatur haben und auch vor solchen Themen nicht zurückschrecken, aber es muss natürlich die Story irgendwie voranbringen oder zum Narrativ passen oder überhaupt irgendwie halt einen Sinn ergeben. Das hatten wir beim letzten Buch vermisst. Hier ist die Gewalt weitaus nuancierter. Natürlich haben wir auf der einen Seite diese Leiche, die mitreißt und die auch, sage ich mal, im Laufe der Zeit immer unansehnlicher wird. So möchte ich das mal vorsichtig umschreiben. Also der körperliche Verfall wird hier schon ziemlich drastisch beschrieben. Auf der anderen Seite die Gewalt, die den Frauen widerfährt, ist natürlich sehr nuanciert, weil sie meistens im Versteckten stattfindet, weil sie nicht sichtbar ist durch blaue Flecken oder ähnliches, aber dennoch sehr wirkungsvoll, vor allem auch durch diese spannende Form und diese Erzählstimme. Wir sind hier, wie gesagt, die ganze Zeit im Kopf der Geliebten. Das verschafft natürlich eine gewisse Ambiguität von Anfang an. Man wägt immer so ein bisschen mit dem eigenen moralischen Kompass ab. Will diese Frau nur so nach dem Motto sich rausreden dafür, dass sie jahrelang eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte? Oder passt es tatsächlich so, wie sie es schildert? Also, das noch gewürzt mit diesem wirklich irren Plot hat dieses Buch für mich wirklich zu einer wahren Lesefreude gemacht. Also, ich bin sehr positiv überrascht, bin froh, dass wir es ins Programm genommen haben und freue mich jetzt, Robin Maike, wenn ihr Fragen dazu habt.
Natürlich haben wir Fragen. Wann sollte das mal passieren, dass wir keine Fragen haben? Ja, ich fange doch einfach mal mit der ersten an. Es gibt ja ganz viele zahlreiche Romane zum Thema Feminismus bzw. Gewalt gegen Frauen. Wir stellen, das ist ja auch ein Thema, was wir hier häufig haben oder beziehungsweise in den Büchern, die wir besprechen, wo das ein Hauptthema ist. Was trägt denn dieser Roman Neues zum Diskurs bei? Oder gibt's was dieser Roman Neues zum Diskurs beiträgt? Ich meine, muss ja nicht immer sein, aber tut es dieser Roman?
Ja, das finde ich durchaus, weil es halt wirklich hier mal so ein bisschen in mehr so die Nuancen reinschreibt. Ne? Also weil es halt nicht so dieses körperliche Plakative ist, Ich möchte fast sagen, das ist ja natürlich totales Wunschdenken, ne? Aber wenn ich jetzt ein Riesenego hätte, würde ich sagen, die gute Adeline hat unsere Kritik zum ersten Buch gehört und hat es jetzt deutlich besser gemacht.
So muss es gewesen sein.
Ne? So muss es gewesen sein, mais oui, mais oui. Also hier wirklich dieses fein nuancierte und halt auch dieses Gesellschaftliche, was dahinter steckt. Ne? Also so wie sie es schildert, ein Satz vielleicht, den fand ich ganz gut. Ich glaube nicht, dass man mir beigebracht hat, den Mund zu halten. Man hat mir einfach nicht beigebracht, ihn aufzumachen. Und man hat mich davon abgebracht, es zu tun. Also welche Frau einer gewissen Generation kennt das nicht, möchte ich einfach mal so sagen. Lieb sein, keine Zicke sein, keine Nörgeltante sein, schön alles machen, was die anderen Leute möchten, damit du auch allem gefällst. Ne? Da sind wir dann auch ganz schnell wieder so bei der Diskussion Pick-Me-Girls für die etwas jüngere Generation. Also das fand ich schon sehr schön und gerade unter diesem Aspekt halt der Erzählerin. Also diese Kombi von eigentlich Erzählerin, wo man nicht so richtig weiß, ist man jetzt auf ihrer Seite oder nicht, mit dieser Thematik, aber ohne so in your face. Also hier hat mir die Nuanciertheit wirklich sehr gut gefallen und insofern finde ich, kann man auch darüber vortrefflich natürlich diskutieren.
Klingt nach einem wirklich guten neuen Ansatz auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Annika, also erstmal möchte ich hier Folgendes einbringen. Du hast uns gerade mit großer Faszination davon erzählt, wie toll du es findest, diesen Roman über diese verwesende Leiche zu lesen, ja? Wie dich das doch angesprochen hat.
Nichts anderes so, habe ich gesagt.
Ja.
Auf der menschlichen Ebene hat das angesprochen.
Genau, also psychologisch habe ich das jetzt mal hier interpretiert. Ich möchte das nur mal hier auch da stehen lassen und nochmal betonen, ne? So, zur nächsten Frage. Dieudonné macht ja in ihrem Buch was ganz Fantastisches, hast du mir verraten, denn sie zitiert die wunderbare, die großartige, die oft kopierte und nie erreichte Virginie Despentes, eine Heldin von uns. Und wir haben ja auch letztens einen Briefroman von Despentes gelesen, Liebes Arschloch hieß der. Wird denn Dieudonné, und das ist eigentlich eine gemeine Frage, weil die Antwort muss eigentlich nein lauten, wird denn Dieudonné, wenn sie schon auf Despentes rekurriert, diesem unfassbar hohen Standard, auch was feministische Theorie angeht, wir loben an dieser Stelle jetzt nochmal Despentes King Kong Theorie, lest das bitte alle, wird sie diesem hohen Standard denn gerecht?
Also ich möchte zunächst einmal vorausschicken, dass die gute Adeline schon wieder auf uns gehört hat, weil sie hat natürlich King Kong Theorie auch gelesen, weil das ist das Buch, was vorab zitiert wird.
Also, so muss das sein.
So muss das sein. Und es ist natürlich so ein bisschen Ding der Unmöglichkeit, ne? Genau wie du schon gesagt hast, Virginie Despentes, Queen, whatever, ne, what could go wrong, also lest wirklich, diese Frau hat Theorien und die weiß halt auch, wovon sie spricht, ne, das muss man auch mal ganz knallhart dazu sagen, Stichwort Own Voices. Es ist natürlich unfassbar schwer, dem gerecht zu werden, also als Hommage würde ich sagen, auf jeden Fall und gerade das, ich finde, das kann man so ein bisschen auch zusammenführen mit dem, was ich gerade zu der Frage von Robin gesagt hat, dass es hier die Nuanciertheit, also es ist ein sehr intelligenter Roman, finde ich und auf jeden Fall diese Erzählweise, sei es die Hauptfigur, sei es das leichte Crazy, ne, es ist ja auch hier eine Frau, das ist ja auch ein Motiv, was wir bei Despentes häufiger auch mal sehen, eine Frau, die dann auch einfach mal macht, die einfach sich um Konventionen nicht schert, sondern einfach das macht, was sie gerade machen muss, aus intrinsischem Antrieb, wie auch immer, aus Gefühlen, warum auch nicht, Frauen haben Gefühle, dann sind sie nicht gleich hysterisch.
Was?
Also das geht schon alles. Ja. Wir sind hier wieder völlig progressiv unterwegs. Also das geht schon alles in die Richtung und nähert sich schon zumindest der Despentes-Denke sehr an. Also ich würde sie doch als sehr gelehrige Schülerin bezeichnen und finde, das kann man als Kompliment so durchaus auffassen. So ist es zumindest gemeint.
Ja, das klingt auch super, Annika. Jetzt fehlt ja nur noch eine Frage. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn besorgen?
Vielleicht noch ein ganz kurzer, eine kurze Seitenerwähnung. Es gibt auch tatsächlich eine interessante Parallele zu dem Buch, über das wir gerade eben gesprochen haben, von Isabel Weidner, weil auch hier taucht das Bild auf von wilden, wütenden Männern als Wildschwein bzw. Keiler. Das habe ich hier in beiden Büchern wiedergefunden. Also rasende Wildschweine hier und dort. In meinem Fall Adeline Dieudonné Bleib ist erschienen im DTV-Verlag, übersetzt von Sina de Malafos. Grüße gehen raus an alle Beteiligten. Im Hardcover für 24 € erhältlich und im E-Book für 19,99 €.
Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt geht ja zum Thema japanischer Geister. Ja, wir haben hier alles aus dem Intro wieder erwähnt. Das war nicht gelungen.
See what we did there.
Ja. Keine leeren Versprechungen hier, wir liefern.
Genau so ist es. Und zu dem Buch, was ich heute vorstellen darf, und zwar Das Loch von Hiroko Oyamada. Eine transzendente Geschichte über eine junge Frau, die mit ihrem Mann aufs Land hinauszieht und der seltsame Dinge widerfahren. Der Roman wurde in Japan bereits 2014 veröffentlicht und ist nun erstmals auf Deutsch erhältlich. Kurz zur Autorin: Hiroko Oyamada wurde 1983 in Hiroshima geboren, studierte japanische Sprache und Literatur. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie in verschiedenen Jobs, zum Beispiel als Aushilfskraft bei einem Autohersteller. Die Erfahrungen, die sie in diesem Job gemacht haben, dienten ihr als Inspiration für ihren Debütroman, für den sie mit mehreren Auszeichnungen geehrt wurde. Und für den vorliegenden Roman Das Loch, für ihren zweiten Roman, erhielt sie den Akutagawa-Preis, einen der wichtigsten Literaturpreise Japans. Da haben wir natürlich auch immer ein großes Augenmerk drauf, wenn dann Akutagawa-Preis Preisträger bzw. Preisträgerin rüberschwappt, dann könnt ihr euch sicher sein, eigentlich, dass wir das vorstellen. Das ist hier auch wieder der Fall gewesen. So, wir kommen mal zur Geschichte. Die Geschichte zeigt die noch recht junge Protagonistin Asahi, die seit mehreren Jahren mit ihrem Mann verheiratet ist. Die beiden wohnen schon seit längerem in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt und suchen eine neue Bleibe, da der Ehemann in eine ländliche Region versetzt wurde. Obwohl beide Vollzeit arbeiten, reicht das Geld nicht wirklich aus und das junge Paar muss häufiger mal Fertiggerichte essen, um über die Runden zu kommen. Bei einem Telefonat mit Asahis Schwiegermutter stellt sich heraus, dass das Haus neben dem Haus ihrer Schwiegereltern gerade frei geworden ist. Da das Haus nicht nur neben den Schwiegereltern ist, sondern denen auch noch gehört und die Stelle ihres Mannes nur eine halbe Stunde Autofahrt von dort entfernt ist, schlagen die Schwiegereltern vor, dass das junge Paar dort einzieht und das sogar mietfrei. Obwohl Asahi ein eher distanziertes Verhältnis zu den Schwiegereltern führt, stimmt sie dem Vorschlag zu und die beiden ziehen dort kurzerhand ein. Während des Einzugs übernimmt die Schwiegermutter alle Entscheidungen und drängt Asahi immer weiter in den Hintergrund. Da ihr Job in der Stadt war und sie ohne Auto keine Möglichkeit hat, diesen weiterzuführen und dies auch finanziell nicht mehr nötig ist, ist sie fortan Hausfrau und fristet ihre Tage zu Hause, ohne wirklich etwas zu tun zu haben. Sobald sie eingekauft hat, den Haushalt gemacht und etwas gekocht hat, ist ihr Tag eigentlich auch schon wieder vorbei. Die Umgebung ist recht trist und hat abgesehen von einem kleinen Supermarkt keine Einkaufs- oder Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Auch ihr Ehemann bringt keine Spannung, denn der arbeitet bis spät in die Nacht, schaufelt danach das Essen in sich rein und beschäftigt sich mehr mit seinem Handy als mit ihr. Also ein richtiger Premium-Boy. Beim Ausflug zum örtlichen Minimart sieht Asahi ein undefinierbares schwarzes Tier, das im Gebüsch verschwindet. Als sie ihm folgt, fällt sie in ein etwa hüfthohes Loch im Boden, aus dem sie sich alleine nicht mehr befreien kann. Nur durch Zufall kommt dann ihre Nachbarin, die sie bisher nur vom Namen her kannte, vorbei und hilft ihr aus dem Loch. Nach dieser ungewöhnlichen Begegnung gerät Asahi in immer seltsamere Situationen und trifft immer komischere Figuren, die aus der Welt gefallen zu sein scheinen. Ja, so viel zum Inhalt. Jetzt mal, so viel zum Plot, jetzt zum Inhalt. So. Der Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und konzentriert sich inhaltlich viel auf die Gefühle der Protagonistin, wodurch man als lesende Person einen sehr guten Überblick über die Figur, ihre Wünsche, Ängste und Gedanken bekommt. Die normalen, in Anführungsstrichen, also nicht abgedrehten Nebenfiguren sind dagegen recht blass und bleiben beim Lesen kaum im Gedächtnis, was jedoch meines Erachtens Teil der ästhetischen und inhaltlichen Anlage ist. Wieso ich das denke, werde ich gleich noch ein bisschen genauer ausführen. Sprachlich ist der Roman in meinen Augen recht konventionell erzählt. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Situation stringent und ohne Abweichungen berichtet und auch literarisch bleibt der Roman recht unaufgeregt, was an sich ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es wird viel Zeit auf Details und Beschreibung der Umgebung verwendet, was auf die Kürze des Romans doch etwas vertan scheint, sagen wir es mal so. Im Verlauf der Geschichte ändern sich diese Beschreibungen doch und werden immer makaberer bzw. düsterer und ungewöhnlicher, was wiederum die Stimmung und Atmosphäre gut unterstreicht und dem zum späteren Zeitpunkt herrschenden Gruselfaktor untermalt. Ja, ich will hier nicht spoilern. Erstmal zu den zugrunde liegenden Themen, die hier verarbeitet werden. Es handelt sich hier meiner Meinung nach zum einen um Gesellschaftskritik, die, wie ihr bereits in der Zusammenfassung gehört habt, sich auf die aktuelle Situation junger JapanerInnen bezieht. Das junge Ehepaar hat, obwohl beide arbeiten, kaum genug Geld, um über die Runden zu kommen, geschweige denn sich eine bessere Wohnung in der Stadt, ein Haus auf dem Land zu suchen oder eine eigene Familie zu gründen. Zudem wird die Arbeit generell als sehr fordernd und boshaft beschrieben. Die Menschen, vor allem solche, die nicht in festen Anstellungen beschäftigt sind, werden gnadenlos ausgebeutet, teilweise beschimpft, bekommen ihre Überstunden nicht oder nur anteilig bezahlt und es wird verlangt, dass sie ihre gesamte Freizeit der Firma opfern. Zum anderen liegt hier auch eine feministische Note zugrunde. Asai wird während des Romans fortlaufend übervorteilt und wirkt auch bei den recht häufigen Gesprächen überfordert, schafft es nicht, ihre eigene Meinung kundzutun, beziehungsweise anderen Figuren, vor allem ihrem Ehemann, zu widersprechen. Die Gespräche zwischen den beiden sind aufs Nötigste beschränkt und Asai traut sich ganz oft nicht, ihn das zu fragen, beziehungsweise zu sagen, was sie eigentlich möchte. Außerdem sieht man hier immer wieder den gesellschaftlichen Druck, der auf ihr lastet. Seit sie arbeitslos ist, hat sie immer wieder das Gefühl, faul zu sein und den Erwartungen, die zum einen die Familie als auch die Gesellschaft an sie stellt, nicht gerecht zu werden, und dadurch fühlt sie sich zu Unrecht schlecht und minderwertig. Ein letzter, sehr wichtiger Aspekt des Romans, den ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, bevor ich auch endlich mal Maike ins Boot hole, ist die ästhetische Verarbeitung der unnormalen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise seltsamen Nebenfiguren, die alle sehr geisterhaft wirken und mit Fortlaufen des Romans immer häufiger auftauchen und zentrale Rollen der Geschichte einnehmen. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich von der ungewöhnlichen Ästhetik gesprochen habe. Diese Figuren führen trotz ihres ätherischen Charakters recht vernünftige Gespräche mit der Protagonistin oder zumindest vernünftigere Gespräche als die in Anführungsstrichen normalen Figuren. Es werden hier immer mehr Geheimnisse aufgedeckt, von denen Asai nichts wusste, die jedoch leider nie zu Ende geführt werden. Was hat es mit dem ungewöhnlich streunenden Tier auf sich? Warum ist die Nachbarin so seltsam und warum und sieht und hört man und ihren angeblich 5-jährigen Sohn nie? Was führt die Schwiegermutter im Schilde und warum ist der Ehemann so komisch und hängt ständig nur am Handy? Eine Antwort auf diese und viele weitere Fragen bleibt das Buch schuldig. Lose Fäden können ja interessant sein, aber hier werden viele davon unbeantwortet geblieben, was mich so ein bisschen ja unbefriedigt zurückgelassen hat. So viel jetzt aber erstmal zu meiner Meinung. Maike, wie hat dir das Buch gefallen?
Ja, ich war underwhelmed, muss ich sagen. Wobei, je länger ich gelesen habe, desto mehr dachte ich mir, vielleicht ist es auch ungerecht. Denn dieses Buch hat mich an sehr viele andere Bücher, die ähnliche Themen verarbeiten, erinnert, die aber in Japan nach Das Loch erschienen sind. Wir haben jetzt aber das Gefühl, Das Loch kommt quasi hinterher, nachdem wir all diese anderen Bücher, wie zum Beispiel Convenience Store Woman, also die Ladenhüterin, oder Earthlings, nachdem wir das alles schon gelesen haben, kommt das hier jetzt hinterher. Dabei war das eigentlich das erste Buch. Also ich muss sagen, dass als Horrorgeschichte das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich überhaupt nicht gegruselt. Und das eigentlich Gruselige war, dass ich die Protagonistin so ein bisschen anders gelesen habe als du. Denn sie erschien mir als eine Frau, die vollständig leer ist. Sie hat keine Leidenschaften, sie hat keine Richtung im Leben. Sie ist wie eine lebende Tote. Es ist irgendwie eine Zombie-Geschichte. Unsere Protagonistin ist eine Art Zombie. Also ihr ist es ja egal, ihren temporären Arbeitsplatz aufzugeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht hat ihr dieser Job nicht gefallen, sie träumt von was anderem. Nee, sie träumt von gar nichts. Also sie hat keinerlei Ambition. Und ich meine jetzt nicht, dass sie hier der Hustle-Kultur folgen soll und den Wunsch haben soll, der Boss der ganzen Welt zu werden. Aber auch im privaten Bereich hören wir nicht, dass sie irgendwelche Leidenschaften hätte. Es soll ja Leute geben, die lieben Bücher und machen Podcasts darüber. Oder dass sie irgendwie Freunde hätte. Auch mit ihren KollegInnen hat sie ein oberflächliches Verhältnis. Wir erfahren nichts über ihre Familienseite. Sie wird Hausfrau, aber das belastet sie dann irgendwie auch nicht. Und sie sitzt den ganzen Tag rum und geht vielleicht mal in den Supermarkt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie das alles irgendwie gar nicht so richtig belastet, weil sie jemand ist, der im Leben so ein bisschen schwimmt. Und nicht so richtig weiß, was sie möchte, darunter aber auch nicht sehr aktiv leidet, was sie mit dem Roman Die Ladenhüterin gemein hat. Aber hier hat es ein bisschen einen anderen Effekt, weil wir haben ein anderes feministisches Element. Bei der Ladenhüterin ging es ja auch sehr stark darum, Leute, die Ambitionen, die allgemein in der Welt wertgeschätzt werden, nicht teilen, geadert werden, ausgeschlossen werden, als Nerds stigmatisiert werden. Hier bekommt das eher einen feministischen Spin. Und ich musste bei dieser ganzen Loch-Thematik an Die Frau in den Dünen denken von Kobo Abe. Das ist jetzt wirklich älter als Das Loch, das von 1962, wo auch eine Frau in den Dünen in ein Loch fällt, was sehr, sehr ähnlich ist. Und ich glaube, dieses Buch arbeitet auch wirklich mit der offensiven Reminiszenz an das Kobo Abe Buch. Die Frage ist nur, wozu eigentlich? Wir haben dann ja noch diesen Bruder des Ehemannes, der auftaucht, der da als Hikikimori lebt. Aber das führt alles irgendwie nirgendwo hin. Wir haben hier jede Menge Metaphern, die nirgendwo hinführen. Und das hat mich sehr, sehr stark gestört, weil ich mich halt irgendwann gefragt habe, ja, aber was... Warum lese ich das denn? Ich habe hier eine Frau, mit der ich nicht mitfühle, weil ich nicht weiß, was sie will, weil sie selber nicht weiß, was sie will, was auch so angelegt ist in dem Roman. Und die fällt dann eben in dieses Loch rein und das ist irgendwie auch alles nicht so schlimm, weil ist ja irgendwie auch ein bisschen egal. Mir war dieses Buch unterm Strich zu zahnlos, zu leidenschaftslos, zu leise. Dieses Buch hat einfach nicht geknallt. Wir lieben ja Literatur, die laut ist, die transgressiv ist, die experimentell ist, wo lustige Leichen verrotten, also bei Annika zumindest. Und also mir hat bei diesem Buch, das so leise ist, wirklich der Knalleffekt gefehlt. Für mich war das zu lieb, zu zurückhaltend, zu deutlich. Wir haben also die Frau, die ist gefangen und sie wird missverstanden und Menschen, die anders sind als andere, werden missverstanden und die Frau ist isoliert und dann haben wir noch dieses Tier als Metapher, wo wir nicht genau wissen, welches Tier das ist und dann fällt sie in dieses Loch. Also das hat mich dann irgendwie auch genervt, muss ich sagen. Mich hat das auch überhaupt nicht erreicht, weil es mir in der Metaphorik zu überdeutlich war und gleichzeitig eben nicht mitreißend genug war als feministisches Buch. Viel Nebel, viel Hype, wenig Substanz. Ist so ein kleines bisschen mein Fazit, muss ich sagen.
Ja, ich kann dich da auf jeden Fall unterstützen an vielen Punkten. So, weil, wie du es gerade gesagt hast, so viele Metaphern werden aufgemacht. So, also viele der thematischen Inhalte, die ich gerade wiedergekäut habe sozusagen, die kommen ja auch aus dem ersten Teil des Buches, bevor eigentlich die interessanten Sachen in Anführungsstrichen passieren, bevor dann diese geisterhaften Nebenfiguren auftauchen. Und auch dieser Bruder sozusagen des Ehemannes, der dann in so einem Gartenschuppen lebt und so ein Hikikomori ist, der ja eigentlich gar kein Hikikomori ist, weil er steht ja dann irgendwann im Supermarkt rum, ne? Das widerspricht sich irgendwie.
Inkonsequent.
Also, ja, das meine ich, dass diese Inkonsequentheit, die ist die ganze Zeit in diesem Roman. So, einerseits ist sie halt sehr lustlos und will auch irgendwie keinen richtigen Job annehmen. In einer anderen Szene steht sie dann vor der Nachbarin und weint fast, weil sie auf einmal merkt, dass sie irgendwie keine Richtung im Leben hat. So, ne? Also so tot ist ja dann irgendwie auch nicht, die Protagonistin. Aber sie wirkt halt so. Sie wirkt halt irgendwie sehr zombieartig und auch diese ganzen, in Anführungsstrichen, normalen Personen, die ja eigentlich komplett blass bleiben. Also die Schwiegermutter, der Ehemann, so, das sind ja eigentlich die ganz wegwerfen. So, die sind ja völlig belanglos in diesem Roman. Und die Figuren, die ja interessant sind, mit denen wird halt gar nichts gemacht. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum? Also, da wird kein Mord aufgedeckt. Weißt du? Also, ich meine, das wäre auch alles sehr vorhersehbar gewesen. So, aber immerhin irgendwas so an Substanz. Ich weiß genau, was du meinst. Im Endeffekt, das Buch macht sehr, sehr viel auf. Es macht sehr viele Fäden auf, auch sehr viel, wo es hingehen könnte. Aber sehr viel, also sehr wenig zum Interpretieren eigentlich, weil es macht eben mit diesen metaphorischen Mitteln überhaupt gar nichts. Und es führt auch im Endeffekt nirgendwo hin, das meinte ich vorhin mit den losen Fäden, dass mir das sauer aufgestoßen ist, weil man im Endeffekt gar nicht wirklich so gut mit dem Buch arbeiten kann, weil es wirft einem viele Schnipse hin, aber gibt einem absolut keinen Grund oder auch zumindest keine Art, wie man eben mit diesen Schnipseln umgehen kann oder wie man die vielleicht zusammensetzen könnte. Und deswegen, ja, ist das so ein Buch, glaube ich, da weiß ich in 3 Wochen schon nicht mehr, was drin passiert ist. Also das ist ein bisschen schade eigentlich. Also, ja.
Dir fehlt die Leiche, habe ich richtig gehört gerade. Ja, kein Mord passiert und so.
Ja, genau. Dir fehlt die Leiche, ja. es fehlt das queere Raumschiff, es fehlt alles so. Also es ist einfach
wo
irgendwie
war das queere Raumschiff?
Es ist einfach an vielen Stellen einfach zu wenig. Und da, wo es hätte liefern können, halt leider auch so. Und im Endeffekt, ja, geht die Geschichte einfach nirgendwo hin. Und deswegen beende ich jetzt hier mein Gelaber, weil das fügt auch nirgendwo hin.
Aber schön übergeleitet.
Robin, wenn jetzt die Menschen sagen, ich stehe auf feministische japanische Literatur und wenn das ein bisschen konventionell ist und wenn das mal ein bisschen leiser ist und wenn dann nicht gleich das queere Raumschiff explodiert, ist mir das auch recht. Es muss ja auch nicht immer so extrem sein, ihr Pappnasen vom Papierstau-Podcast. Wo können die Leute sich dann dieses Buch organisieren?
Das Loch von Hiroko Yamada ist erschienen im Rowohlt Verlag, kostet im Hardcover ja 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante 19,99 Euro. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, leider müssen auch die besten Sachen enden, auch Papierstau-Podcast. Aber in 2 Wochen haben wir ein kleines Interlude für euch, wo wir euch verraten, was wir in der kleinen Pause, die wir jetzt machen, wir haben jetzt eine Folge Pause sozusagen, was wir da so lesen. Und wir sind in 4 Wochen wieder für euch da, haben tolle Neuerscheinungen am Start, geile News, wie ihr uns kennt. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss! Tschüss.